Vater, wir wollen dir heute Morgen, wo wir uns mit deinem Kommen auseinandersetzen werden, ganz herzlich danken, dass wir leben und zehren, ganz besonders auch in unseren ungeklärten Ebenen unseres Lebens, von deinem Kommen. Es ist uns so wichtig. Und wir danken dir, Herr, dass es ein Trost ist, wirklich der allen anderen Trost eigentlich übersteigt. Wir wissen, mit deinem Kommen ist auch die Lösung für alles, was uneben und unklar und ungelöst ist, geklärt. Es ist in deiner Hand und du wirst als der Sieger kommen über jede Situation dieser Welt, über jede Situation unseres Lebens. Nun wollen wir dich herzlich bitten, Herr, dass du uns frisch machst, heute Morgen das aufzunehmen, was für uns du bereitet hast. Lass uns erkennen, Herr, was für uns ist. Nicht nur in der Gestalt, dass wir wieder etwas dazulernen, sondern auch, dass wir etwas in die Tiefe unseres Lebens hinein kapieren und begreifen. Und so segnen wir unseren Bruder, bitten dich, Herr, dass du jetzt alles wegnimmst von uns, was in irgendeiner Weise hinderlich ist, und dass wir vollkommen bereit sind für deinen Segen, sowohl heute, an diesem Morgen, wie auch an allen anderen Tagen, wo wir hier beieinander sind. Amen.
Amen. Bevor ich zu dem Thema komme, Trost durch die Wiederkunftshoffnung, dann darf ich noch kurz was anderes sagen. Der Conny wartet schon drauf, dass ich Werbung mache für Gnade und Herrlichkeit, aber leider habe ich diesmal keine Probenummern dabei. Der Vorrat ist mir einfach ausgegangen, erst wenn ich mal wieder in Heilbronn war. Bitte das zu entschuldigen. Ich kann trotzdem sagen, dass es wohl eine gute Zeitschrift ist, die sich nicht dran aufhält, all die Missstände in der evangelischen Kirche und in anderen zu publizieren, dauernd über Homosexualität zu schreiben und dies und jenen Unsinn anzuprangern, sondern die in die Tiefe des Wortes führen möchte. Aber ich habe Ihnen anstelle von Probenummern da ein Prospekt hingelegt. Mein Buch Neues Testament mit Anmerkungen wird von vielen geschätzt, ist auch schon hier öfter verkauft worden, wofür ich sehr dankbar bin. Aber leider, ich weiß nicht, der Hensler Verlag macht da kaum Werbung, das verstehe ich nicht. Vielleicht kommt ja noch die große Besserung. Jedenfalls habe ich in der Zwischenzeit selber einen Prospekt drucken lassen und ich bitte Sie, wenn Sie die Möglichkeit haben, in andere Kreise hinein etwas weiterzugeben, Leute, die mich nicht kennen. Es gibt ja doch suchende Seelen, die tiefer ins Wort möchten, sicher auch in Kirchen, Freikirchen hin und her in Deutschland. Und wenn Sie da irgendwie ein paar da weitergeben können, 2 oder 3 oder 10, dann bedienen Sie sich doch bitte. Herzlichen Dank im Voraus. Und nun zu der Thematik. Die prophetische Woche heißt ja, so tröstet einander mit diesen Worten. Gestern Abend ging es um die Auferstehungsbotschaft, heute geht es mir heute früh um die Wiederkunftsbotschaft und heute Abend Trost durch die Vollendungsbotschaft. Heute Abend wollen wir in das letzte Kapitel der Bibel hineinschauen, Offenbarung 22. Und nun Wiederkunftshoffnung. Da gibt es einen besonderen Brief des Apostels Paulus, einen seiner frühesten Briefe. Der ist voll von Wiederkunftshoffnung. Das ist der 1. Thessalonicher Brief. Und mir ist aufgefallen, dass in jedem Kapitel im 1. Thessalonicher Brief gegen Ende des Kapitels hin Bezug genommen wird auf die Wiederkunft Christi. Da gibt es ein besonderes Wort dafür im Griechischen, Parousia. Parousia heißt Ankunft, Kommen, Anwesenheit. Und dieses Wort wird gebraucht in 1. Thessalonicher 2, 3, 4, 5, jeweils einmal. 2., 3., 4., 5. Kapitel. Im 1. Kapitel wird es nicht gebraucht, aber die Erwartung auf die Wiederkunft wird auch dort ausgedrückt. Jedes Kapitel ein Ausblick auf die lebendige Hoffnung. Waren Sie denn schon mal in Saloniki? Das war meine längste Autofahrt vor vielen Jahren, so etwa 1975. Autofahrt Stuttgart-Thessaloniki. Ja, da haben wir 3 Tage gebraucht. Es war noch nicht der Jugoslawienkrieg, es war noch ein einheitliches Jugoslawien unter Tito und die Spruchbänder waren da am Eingang von Belgrad zu sehen. Der Tito grüßt freundlich den amerikanischen Präsidenten Ford, der sich zu einem Besuch angekündigt hatte. Dann fuhren wir also nach Saloniki weiter. Da gab es ein Panorama-Hotel in einem Ort Panorama, hochgelegen über Thessaloniki. Und dort waren wir eine Nacht und ich habe da heruntergeblickt und mir vorgestellt, wie das so war in den Tagen des Apostels Paulus, bevor wir dann noch ein bisschen weitergefahren sind nach Uranupolis, Himmelsstadt, da bei dem Dreifingerzack, den es da oben gibt, in Griechenland. Parousia, Wiederkunft. Es ist also einer der Frühbriefe des Apostels Paulus. Galaterbrief und 1. Thessalonicher Brief zählen zu den frühesten. Ich lese jetzt einmal aus 1. Thessalonicher 1, 8 bis 10. 1. Thessalonicher Brief 1, 8 bis 10. Denn von euch ausgehend ist das Wort des Herrn nicht nur in Mazedonien und Achaia erklungen, nein, an jeden Ort ist die Kunde von eurem Glauben an Gott gedrungen, so dass es gar nicht nötig ist, dass wir darüber etwas sagen. Denn die Leute selbst berichten von uns, was für einen Eingang wir mit unserer Botschaft bei euch fanden und wie ihr euch bekehrt habt hin zu Gott, weg von den Götzen, um dem lebendigen und wahren Gott in völliger Abhängigkeit zu dienen, wörtlich als Sklaven zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns aus dem kommenden Zorngericht errettet. Diese Verse hat mal ein Ausleger, ich glaube es war Professor Ströter, überschrieben mit eine normale Bekehrung. Eine normale Bekehrung. Ihr habt euch bekehrt. Und das geschah offensichtlich so gründlich, dass man da gar nicht groß missionieren musste. Das machte von sich reden. Die Umwelt wurde einfach aufmerksam. Was ist denn da mit den Leuten los? Das ist schön, wenn die Umwelt von alleine aufmerksam wird, weil sie merken, da hat sich bei Leuten was geändert. Eine normale Bekehrung ist ein doppelter Vorgang. Weg von, hin zu. Hin zu Gott. Weg von den Götzen. Was sagt da die Anmerkung in dem Schumacher NT? Diese doppelte Bewegung, Hinkehr und Abkehr, kennzeichnet jede echte Bekehrung, vergleiche die und die und die Stelle. Nicht nur eines von beiden. Eines von beiden wäre zu wenig. Nicht nur weg von den Götzen, aber nicht hin zu ihm. Oder auch nicht nur hin zu ihm, aber nicht weg von den Götzen. Was heißt das praktisch? Es könnte einer sich bekehren, in Anführungszeichen, weg von der Zigarette, weg von Alkoholsucht, weg von dieser Sucht, weg von jener Sucht. Und das ist ja zu begrüßen, wenn es geschieht. Das heißt aber noch lange nicht, dass es eine Bekehrung ist, wenn es nicht verbunden ist mit einer bewussten Hinkehr zu dem Herrn Jesus Christus. Dann kann ich mich von allem Möglichen lösen. Und denke, ich werde immer heiliger. Manche meinen, sie werden immer heiliger. Fernseher wollen wir schon gar nicht erst haben. Ja, ich gebe zu, das ist eine Gefahr, besonders auch für die heranwachsende Jugend. Ich sehe das auch vorwiegend negativ, aber es gibt wirklich gute Sendungen. Man muss sie allerdings suchen und aufpassen. Berichte über Sibirien und so weiter, da gibt es schon schöne und gute und wertvolle Sachen. Es gibt auch seriöse Nachrichtenübermittlungen, für die bin ich dankbar. Wenn jemand sagt, interessiert mich nicht, ich lese die Bibel, gut, hoffentlich die richtige Übersetzung, hätte ich fast gesagt. Ja, also eine normale Bekehrung weg von hin zu. Ich kann mich von 1000 Dingen lösen, Tageszeitung abbestellen, will nichts mehr wissen von dieser Welt. Da denke aber bitte nicht, du wärst jetzt heiliger als alle anderen. Also weg von, das alleine genügt nicht, wenn es nicht verbunden ist mit einem Hinzu, mit einer bewussten Hinwendung. Aber auch das andere wäre falsch. wenn ich nur hinzu, ich beschäftige mich mit Jesus, ich liebe ihn, ich gehöre ihm, ich bin ganz ergriffen, wenn aber das nicht auch verbunden ist mit einem Nein zur Sünde, wenn mancher meint, auch das kann ich als Christ. Heute gibt es da viele Grauzonen. Das kann ich als Christ. Wie wir alle wissen, ist die Welt tief eingedrungen in die christlichen Kreise. Man kommt der Welt weit entgegen. Ja, man muss doch die Jugend gewinnen. Also wollen wir auch eine ganz wilde Band bestellen. So erwartet man das überhaupt von uns Christen? Oder erwartet man etwas anderes, ein Gegenzeugnis, einen anderen Lebensstil? Ich habe ja nichts gegen ein bisschen Rhythmus in der Musik, verstehen Sie mich nicht falsch. Aber es gibt da ein Gebrülle und ein Gedröhne und ein Schreien und ein Ächzen. Das hat dann mit geistlicher Musik nichts mehr zu tun. Was drückt Musik aus? Zügellosigkeit oder Verherrlichung Gottes? Das muss man sich ja auch mal fragen. Also, hin zu ihm, ohne Abkehr von den Götzen, das ist zu wenig. Aber nur Abkehr ohne Hinkehr ist auch zu wenig. Ihr habt euch bekehrt von den Götzen. Ich habe heute früh keine schwere Botschaft. Ich habe eigentlich eine einfache Botschaft. Kleines einmal eins. Der größte Götze ist das Ich. Der größte Götze ist das Ich. Und in dem zweiten Timotheusbrief, dem spätesten Brief, den Paulus geschrieben hat, da drückt er ja sehr deutlich aus, ich hätte fast gesagt, mit fotografischer Treue und Genauigkeit zeichnet er ein Bild des Endzeitmenschen. Wenn Sie das da lesen, 2. Timotheus 3, das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden, denn die Menschen und so weiter, da zeichnet er wirklich ein Bild unserer Tage. Manchmal sagt man ja, wie im alten Rom, da waren die Verhältnisse auch schon sehr schwierig, aber heute leben wir im Ausreifestadium von Dingen, die es teilweise im alten Rom ja auch schon gab, Brutalität und Zügellosigkeit und was weiß ich. Aber heute ist es ausgereift. Ich denke manchmal so, die Menschen, wir Älteren blicken ja manchmal zurück auf die schönen früheren Tage. Ach, was war doch noch so schön? Ja, in mancher Hinsicht stimmt es auch. Aber die Menschen waren früher auch nicht besser. Aber sie hatten wenigstens beim Sündigen noch ein schlechtes Gewissen. Ja? Und heute brüstet man sich mit seiner Sünde. Oder geht zu einer Illustrierten oder Fernsehstation. Ich habe eine nette Story. Das erhöht die Einschaltquoten gewaltig. Ich habe Fotos, alles dabei. Man rühmt sich noch seiner Sünde. Das ist eine ganz schlimme Sache in unseren Zeiten. Der größte Götze ist das Ich, habe ich gesagt. Und wenn Sie nun diese etwa 18 Dinge da sich durchlesen, was den Endzeitmenschen kennzeichnet, nach 2. Timotheus 3, denn die Menschen, das Erste, was genannt wird, ist die Ich-Liebe. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein. Und nach der Ich-Liebe kommt die Geldliebe. Das ist ja eng miteinander verzahnt. Ich liebe, Geld liebe, selbstsüchtig und geldgierig. Die beiden ersten Kennzeichen des Endzeitmenschen sind Ich liebe und Geld liebe, steht in der Anmerkung geschrieben. Und dann kommen andere Dinge dazu, Hochmut, Lästern, Eltern, Ungehorsam. Passt das alles in unsere Zeit? Ja, leider ist es weithin so. Aber es gibt eine andere Lebensmöglichkeit als die Ich-Liebe und die Geldliebe und alle damit verbundenen Dinge, Hochmut und so weiter. Galater 2, Vers 20. Wenn Christus tritt an die Stelle des Ego, das ist uns wohl allen klar. Es ist nur ein Schritt zum Herrn Jesus. Man kann eine Hinkehr zum Herrn Jesus wirklich schnell vollziehen, in einer Stunde oder halben Stunde, wenn es ehrlich gemeint ist und echt und aufrichtig allerdings. Die Lösung vom Ich geht aber nicht in einer halben Stunde. Dass wir einen neuen Lebensmittelpunkt finden, dass wir uns nicht kreisen und drehen, ich, meiner, mir, mich, das ist ein Prozess lebenslang. Paulus hat die wunderbaren Worte geschrieben in Galater 2, 19, 20. Ich freilich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, um fortan Gott zu leben. Zusammen mit Christus wurde ich gekreuzigt. Ich lebe aber nicht mehr ich, Ego, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben, dem Glauben an den Sohn Gottes oder anders übersetzt, dem Glauben des Sohnes Gottes. Ich lebe nicht mehr mein Ich, Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Das sollten Sie mal auswendig lernen. So wie überhaupt alles, was in dem Schumacher NT Fett gedruckt ist. Da können Sie ja mal mit dem Auswendiglernen anfangen. Ich meinte schon, ich sollte, wie Martin Luther seinerzeit, gewisse Worte durch Fettdruck hervorheben, Sätze, die besonders wichtig sind, Leitworte, die einen ganzen Abschnitt prägen. Der größte Götze ist das Ich, wunderbar, wenn an seine Stelle Christus tritt, um den sich wirklich unser Leben dreht. Er ist deshalb für alle gestorben, sagt Paulus anderswo, auf dass die da leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist, 2. Korinther 5. Und nun wird uns noch etwas wichtig hier in dem ersten Kapitel des ersten Thessalonicher Briefes, eine normale Bekehrung, ein doppelter Vorgang weg von hinzu. Und nun nenne ich noch einmal ein doppeltes, was hier steht, dienen und warten. Für dienen gibt es ja mehrere Worte im Griechischen. Liturgia, Liturgie, das ist der Dienst im Heiligtum oder auch in hoher weltlicher Stellung. Im Staat etwa Liturgia, daher kommt das Wort Liturgie. Dann gibt es Diakonie, wird häufig gebraucht im Neuen Testament, Diakonia. Und dann gibt es Douleo, das ist dann der Sklavendienst. Und das wird hier gebraucht, um dem lebendigen und wahren Gott in völliger Abhängigkeit zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Dienen und warten. Und wieder möchte ich sagen, nicht nur eines von beiden, das wäre einseitig, nicht nur dienen, ohne zu warten. Wenn man nicht mehr wartet, sondern wenn man alles selber erreichen und machen will, dienen, dann kann man in einen blinden Aktionismus verfallen. Da kann man sogar Ziele Gottes eigenmächtig vorwegnehmen wollen. Das ist antichristlich. Nicht nur dienen, aber auch nicht nur warten und das Dienen vergessen. Ich meine jetzt nicht die, die schon älter sind oder die krank sind, die gar nicht mehr herumlaufen und dienen können. Die meine ich natürlich nicht, das ist klar. Sondern ich meine einen gesunden Menschen und der darf und soll auf Jesus warten, aber nicht faul herumsitzen. Warten wir mal. Das Warten auf den Herrn Jesus Christus ist nicht wie ein Warten im Wartesaal. Ist nicht wie ein Herumdösen, Herumsitzen, Herumwarten, wann werde ich denn endlich gerufen, sondern das ist ein aktives Warten, Ausschau halten, Zeitereignisse beobachten, das Ausreifen in der Welt beobachten und zugleich dienen und warten. Der Herr möge das bei uns zu einem Gleichgewicht bringen. Und dann steht da noch so eine scheinbar nebensächliche Bemerkung, so ganz am Schluss des ersten Kapitels, der uns aus dem kommenden Zorn errettet. Andere übersetzen von oder vor dem kommenden Zorn. Da steht in der Anmerkung hier genau die Stellen, wo es heißt Eck und wo es heißt Apo. Nun hat aber doch der gleiche Paulus geschrieben, in 1. Thessalonicher 5, Vers 9, Gott hat uns nicht fürs Zorngericht bestimmt oder zum Zorn gesetzt. Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt. Also kommen wir nun ins Zorngericht und werden heraus errettet oder kommen wir nicht hinein, werden wir vorher errettet und weggenommen. Bei dem kommenden Zorngericht, da denkt man gern an die letzte Danielsche Jahrwoche, an den Tag des Herrn. Da ist in der Offenbarung davon die Rede. Kommt man hinein, kommt man nicht hinein. Ich weiß, dass auch Brüder, die hier auf der prophetischen Woche dienen, da nicht immer eine Überzeugung haben. Das macht ja auch gar nichts. Man kann verschiedene Meinungen haben und jeder hat Argumente. Ich habe gedacht, wie muss ich dann hier übersetzen? Ich hätte ganz gerne Jesus, der uns vor dem Zorngericht errettet. Aber man kommt gegen vieles an, aber nicht gegen griechische Buchstaben. Wenn sie eindeutig ohne Varianten dastehen, dann muss ich schon so übersetzen. Und da steht nun mal Eck heraus. Und da wollte ich dann doch ehrlich sein. Aber auf der anderen Seite möchte ich Folgendes sagen. Bitte auf zwei Buchstäbchen oder drei Eck, Apo. Eck heißt aus, Apo heißt von. Auf zwei Buchstäblein, ich denke, Conny, du denkst auch so, da sollte man nicht ein ganzes Lehrgebäude errichten, oder? Auf zwei Buchstäblein, Eck. Nun, das muss ja nun nicht unbedingt bedeuten, dass wir in die letzte Drangsalzeit zum Teil hineinkommen und dann mitten heraus errettet werden. Sagen wir nach 3,5 Jahren, von solchen Zeitangaben ist ja hier überhaupt keine Rede. Das könnte in meinen Augen auch bedeuten, dass das letzte Zorngericht nicht ein Ereignis ist, das von einem Tag zum anderen schlagartig einsetzt. Ruhe, Frieden, alles Wohlergehen auf Erden und dann plötzlich von heute auf morgen, letzte Jahrwoche, ab 0 Uhr ist die Drangsal. Nee, so geht das nicht. Sondern ich denke, das letzte Zorngericht ist eine Sache, die sich anbahnt. Merken wir heute etwas davon? Kriege und Geschrei von Kriegen, schreckliche Vernichtungswaffen wie nie zuvor, Gesetzlosigkeit, Gottlosigkeit, man brüstet sich frech mit der Sünde, antichristliches Wesen, antichristliche Systeme bahnen sich doch an. Und da werden wir dann herausgenommen. Und den Antichristen wird die Gemeinde ja wohl doch erleben als Person. Aber machen Sie nicht den Fehler, den man schon bei Carter gemacht hat. Ist der Carter der Antichrist? Amerikanischer Präsident hat Macht und ist auch noch fromm. Das kann ja wohl nur der Antichrist sein. Vorsichtig, was hat man schon alles prophezeit? Was hat man auch zu Beginn des Irakkrieges prophezeit? Vorsichtig, da sind wir zur Vorsicht gerufen. Jedenfalls grundsätzlich ist die Gemeinde nicht gesetzt zum Zorn. 1. Thessalonicher 5, Vers 9. Wir stehen ja überhaupt nicht unter dem Zorn. Und die Zornschalen werden doch nicht ausgegossen über die gläubige Gemeinde. Und der Tag des Zorns, so wie ihn die Offenbarung Kapitel 6 darstellt, da zittern die Mächtigen der Erde, aber nicht die Gemeinde zittert. Also insofern sind wir nicht gesetzt zum Zorn und doch der uns aus dem kommenden Zorngericht errettet, befreit, beschützt. Zornesentwicklungen haben wir schon heute und wir wollen auch bitte nicht vergessen, in der Gegenwart ist da auch schon der Zorn Gottes über der Völkerwelt? Ja, eindeutig, eindeutig. Nach Römer 1, Vers 18. Es wird ja Gottes Zorn vom Himmel her geoffenbart über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit von Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Dreimal steht in Römer 1, dahingegeben, dahingegeben, dahingegeben. Robert Schad, der erste Hausvater der Langensteinbacher Höhe, hat da schon immer wieder darauf hingewiesen. Dreimal steht in Römer 1, dahingegeben, dahingegeben, dahingegeben. Das ist etwas Schlimmes, das ist etwas Schlimmes. Nun, wenn du unbedingt willst, dann mach mit deiner Sünde weiter. So etwa ist es, wenn Gott die Bremsklötze wegtun und der Wagen des Unheils setzt sich in rasende Bewegung. Dahingegeben, dahingegeben, weil sie ihm nicht dankten, weil die Geschöpfe keinen Wert darauf legten. Nicht wahr, im Fernsehen wird nicht dauernd gegen Gott und Jesus gelästert? Ich gucke ja nun nicht dauernd Fernsehen, aber einiges kriege ich ja mit. Da wird doch nicht dauernd gespottet und gelästert gegen Jesus. Nein, aber die Weltanschauung, die dort vorgeführt wird, in der kommt Jesus und Gott in der Regel nicht vor. Kommen nicht vor. Und dann ist auch keine Rede von Danken. Wenn man mit Gott nicht rechnet, dann dankt man ihm auch nicht. Dann hat man keine Kommunikation mit ihm. Er kommt einfach nicht vor. Er ist den meisten Menschen heute gleichgültig. Ein Nichts, eine Null. Und dann sagt Gott, wenn ich euch gleichgültig bin, dann seid ihr mir jetzt mal gleichgültig. Zum Schein. In seinem Herzen ist es nicht so. Dann lasse ich euch jetzt mal laufen und dann werdet ihr sehen, wohin das führt. Das ist noch schlimmer, als wenn Gott Menschen und Völker durch Heimsuchungen zur Besinnung ruft. So viel zu Kapitel 1. Wir sollen Menschen sein, die dienen und warten. 1. Korinther 1. Das sei unsere normale Haltung. Und eine normale Bekehrung heißt weg von hin zu. Jetzt kommen wir mal nach Kapitel 2, 19 und 20. 1. Thessalonicher 2, 19 und 20. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder unser Ruhmeskranz, wenn nicht auch ihr vor unserem Herrn Jesus bei seiner Parousia, bei seiner Ankunft? Ihr seid ja unsere Ehre und Freude. Der Blick ist gerichtet auf das Kommen Jesu, auf sein Kommen und dieser 1. Thessalonicher Brief ist ja eigentlich ein sehr fröhlicher Brief, voll von Hoffnungsfreude. Und der Paulus kann diese Thessalonicher lieben. Über die Bruderliebe, da brauche ich euch eigentlich gar nicht zu schreiben. Ihr habt ja Liebe, Aber der Paulus sagt nie, alles okay, macht so weiter, sondern befleißigt euch mehr, noch mehr, noch mehr. Er ist nie zufrieden. Paulus ist nie der, der der Gemeinde sagt, no, ist schon gut, macht so weiter. Nein, auch wenn er sie loben kann, aber seid noch überströmender, aber macht noch weiter, aber die Liebe soll noch mehr überfließen. Er ist nie zufrieden, er ist nie fertig. Aber ein insgesamt fröhlicher Brief, fröhlich in der Hoffnung, trotz erlittener Drangsale. So geht hier sein Blick immer wieder in jedem Kapitel in die Zukunft. Und das ist keine Weltflucht, wie sagte der altgewordene Heinrich Langenberg, der seinerzeit 96-jährig starb. Heinrich Langenberg sagte, Christen sind nicht weltflüchtig, auch nicht weltsüchtig, sondern welttüchtig. Gerade weil sie den Herrn haben, sollen sie und können sie sich in der Welt auch bewähren. Es ist kein gutes Zeichen, wenn da etwa ein Chef einer Firma sagt, ja, ich habe da auch ein paar fromme Lehrlinge eingestellt. Das sind nicht die Besten, nein. Die müssen ja zwischendurch ihre Bibel lesen oder ihre stille Zeit haben. Aber dazu ist eigentlich der Arbeitsplatz nicht geeignet. Und das sind nicht die Fleißigsten. Andere strengen sich mehr an. Ich habe schon mal früher solche Töne gehört. Das ist nicht gut. Christen sind nicht weltsüchtig und nicht weltflüchtig. Nur weg aus diesem Jammertal. Ab 95 kann ich euch das ja gestatten. Aber eigentlich sollten wir nicht weltflüchtig sein, sondern welttüchtig und uns bewähren einfach an dem Punkt, wohin wir gestellt sind. Nun aber hier zu unserem Text. Wer ist unsere Hoffnung oder Freude, Ruhmeskranz bei der Parousie? Es gibt ja dann ein Offenbarwerden vor dem Richterstuhl Christi. 2. Korinther 5, Vers 10. Es gibt ein Offenbarwerden vor dem Bema, Richterstuhl Christi, und vor dem Richterstuhl Gottes, Römer 14, Vers 10. Da steht zweimal Bema. Bema ist einfach der Richterstuhl, auch zum Beispiel eines römischen Statthalters, auf dem er sitzt, ist nicht nur eine Preisverteilung, ist schon ein ernstzunehmender Richterthron. Ja, was habe ich noch mit Gericht zu tun? Ja, wer an mich glaubt, kommt doch nicht ins Gericht. Nein, damit möchte ich nichts zu tun haben. Man schreckt nicht davor zurück, Übersetzungen zu verfälschen, nur um deutlich zu machen, wir kommen nicht in ein Preisgericht. Doch, doch, eindeutig. Wir alle müssen offenbar werden vor dem Richterstuhl des Christus. Andreas Schäfer hat mir gesagt, ich habe einen Gräzisten gefragt, einen, der sich gründlich in der griechischen Sprache auskennt. Er meinte nicht mich, er meinte einen anderen, einen wirklich studierten Gräzisten. Kann man das auch anders übersetzen? Nein, das muss so heißen, wir müssen alle, wir, die Gläubigen, und zwar müssen. Da ist nicht die Frage, ob du vielleicht willst. Da bittet Gott nicht, wie heute in der Evangelisation, da muss man. Wir müssen, und zwar alle. Hundertprozentig. Oh nein, eine liebe Schwester sagte mir, ich habe doch meine Sünden bekannt, muss dann alles nochmal aufgerollt werden. Bitte, wir müssen das richtig verstehen, biblisch. Das Offenbarwerden, das ist doch was Schönes. Das ist doch verbunden mit Lohn und Lob und Preis und Ruhmeskranz. Sind das nicht positive Dinge? Bei einem faulen, trägen, den Herrn nicht ehrenden Wandel kann es allerdings auch sein, dass diese Dinge fehlen. Fehlen. Du gehst leer aus, bist aber und bleibst aber errettet, doch so wie durch Feuer. Offenbar werden. Sie kennen vielleicht die Stelle, die das sehr deutlich macht, um was es geht. 1. Korinther Kapitel 3. 1. Korinther Kapitel 3 ab Vers 11. Denn einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt worden ist, und der ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf dem Grund mit Gold, Silber, kostbaren Steinen weiterbaut oder aber mit Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der kommende Tag wird es sichtbar machen. Mit diesem Tag ist natürlich der Tag des Herrn Jesus gemeint. Weil er sich mit Feuer offenbart und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, wird das Feuer erproben. Hinsichtlich der Echtheit, Tauglichkeit, Bewährung prüfen. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durch Feuer hindurch. Es geht also hier nicht um Rettung oder verdammt werden. Es geht hier nicht um Himmel oder Hölle. Das haben unsere Brüder Karl Geyer, Adolf Heller und andere schon immer wieder betont, mündlich und schriftlich. Sondern es geht hier darum, wie man als Christ seinen Lebenswandel gestaltet hat, wie man gelaufen ist. War man nur Zuschauer oder Kritiker? Es ist schon leicht. Es gibt Christen, die machen sich auf der Zuschauerbühne bequem. Paulus gebraucht ja auch das Bild vom Sport, von der Sportarena, wo sie da laufen, wo man die Läufer beobachten kann. Bist du Läufer oder bist du Zuschauer? Es ist einfach, sich auf der Zuschauerbühne bequem machen. Dann hat man noch ein gutes Fernglas und dann sieht man genau, was für Fehler die machen. Das kann ja ein Lauf sein, 100-Meter-Lauf, das kann auch ein Autorennen oder irgendwas sein. Man sieht genau die Fehler der anderen. Ach ja, dieser Bruder, ach ja, jene Schwester. Such nur lange genug, dann findest du auch was. Ganz sicher bei jedem. Nein, es geht darum, machten wir es uns auf der Zuschauerbühne bequem oder sind wir selber Läufer und Kämpfer? Mir sagte mal ein junger Bruder, seitdem ich selber das Wort Gottes verkündige, da bin ich viel vorsichtiger geworden mit der Kritik. Oh ja, wie leicht kann man da auch mal einen falschen Ton rausbringen. Oh, da bin ich viel vorsichtiger. Der hat was gemerkt. Also Lohn. Paulus spricht hier aber vorwiegend doch positiv. Bitte beachten wir das. 1. Korinther 3, Lohn. Und die Errettung hat nie etwas mit Lohn zu tun. Umsonst, aus Gnaden, total, das sagt doch gerade Paulus in seiner Rechtfertigungslehre, Galaterbrief, Römerbrief immer wieder. Nur nicht aus Werken. Nicht aus Werken, nicht aus Werken. Und dann gibt es aber doch ein Offenbarwerden, wo die Werke eine Rolle spielen. Ob einer gelaufen ist, mit Mühe sich eingesetzt hat oder bequem nur auf der Zuschauerbühne kritisiert hat, das ist ein Unterschied. Das ist vor Gott ein Unterschied. Nicht, dass wir jetzt in blinden Aktionismus verfallen, das ist nicht gemeint, aber dass man da dem Herrn mit Treue dient, auch mit Mühe. Ist auch mal ein bisschen mit Mühe verbunden, der Dienst für den Herrn. Da stehst du auch mal 3/4 Stunde im Stau auf der Autobahn und die Sonne prallt und ein Tunnel kommt und dann bist du ganz schön dankbar. Ach Herr, vielen Dank, der Tunnel, aus dem bin ich auch wieder heil rausgekommen und die Sonne, jetzt geht's wieder vorwärts, vielen herzlichen Dank. Das ist ja noch eine kleine Sache. Das ist ja eine kleine Sache. Überhaupt nicht vergleichbar mit den Mühen, die etwa ein Apostel Paulus in seinem Dienstleben auf sich genommen hat. Mühe kann auch sein, ärgerliche Gespräche. Mühe kann auch sein, du schläfst schlecht woanders. Aber das darf man dann auch innerlich bejahen. Herr, ich bin ja nicht auf diesem Planeten, nur damit mir es gut geht. Es darf auch mal Mühe sein. Nicht umsonst hat das der Apostel Paulus betont. Loben, Lohn und dann kommt Lob. 1. Korinther 4, da spricht er ja auch davon, 4 Vers 5, im 1. Korintherbrief. Darum richtet nicht über etwas vor der bestimmten Zeit, bis der Herr kommt, der auch die verborgenen Dinge der Finsternis ans Licht bringen und die geheimsten Absichten der Herzen offenbar machen wird. Dann wird einem jeden das ihm gebührende Lob von Gott zuteil werden. Wo er irgend kann, da lobt er. Und bevor er tadelt, versucht er erstmal Lob zu geben. Das kann man doch wunderbar erkennen in den 7-Cent-Schreiben. Wenn es irgendwas zu loben gibt, dann lobt er. Und wenn er kann, packt er den Tadel vorn und hinten in Lob ein. So ist unser Herr. Lohn, Lob, Preis. Deshalb sprechen manche auch vom Preisgericht. Ist auch nicht falsch. Denn nach 1. Korinther 9 geht es ja wirklich um einen Kampfpreis. 1. Korinther 9, 24. Wisset ihr nicht, dass die Läufer in der Rennbahn zwar alle laufen, aber nur einer den Kampfpreis erlangt? So lauft nun, um ihn zu gewinnen. Jeder Wettkämpfer aber lebt in jeder Hinsicht enthaltsam. Jene nun, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz erlangen, wir aber einen unvergänglichen. Lohn, Lob, Kampfpreis, Siegeskranz oder nun hier in unserem Text Ruhmeskranz. Also bitte, dieses Offenbarwerden ist doch etwas Schönes. Und natürlich wird es auch offenbar werden, wenn jemand sein ganzes Leben lang faul war. Erlauben Sie mir mal, das so zu sagen. Faul war. Wir müssen nicht dauernd durch die Großstadt rennen mit Traktaten in der Hand. Aber dass wir da, wo wir Möglichkeiten sehen, den Dienst tun, den du tun kannst, ein ermahnendes, ermunterndes Wort an einen jungen Menschen oder älteren Menschen, an einen Erretteten oder noch Unerretteten, dass wir hier oder da einen Dienst tun. Ich kam einmal an einen Ort und da hatte ich das gar nicht erwartet. Ich hatte einen schwachen Besuch erwartet und da war der ganze Saal voll. Und ich fragte den Bruder, der das leitete, du sag mal, wie kommt das? Ja, ich habe gestern eine Stunde lang herumtelefoniert. Ach so, eine Stunde lang herumtelefoniert. Das ist auch eine Mühe, das ist auch ein Einsatz. Also wollen wir uns offene Augen schenken lassen, wo der Herr uns gebrauchen kann. Er will uns nämlich gebrauchen. Er will nicht bloße Kritiker und Zuschauer, sondern Läufer in der Rennbahn will er allerdings. Und wir sind ja unten im Kampfgebiet und nicht auf dem Spielplatz. Christen sind auf dem Kampfplatz, Epheser 6, und nicht auf dem Spielplatz. Das betone ich immer wieder. In der heutigen Zeit der Spaßgesellschaft benehmen sich leider auch viele Christen so, als seien wir auf dem Spielplatz und könnten uns tausende Albernheiten leisten, statt einen Einsatz in Ernst und Seriosität für den Herrn zu tun. Wer ist unsere Hoffnung oder Freude? Ruhmeskranz. Ich denke, damit ist auch die Frage beantwortet, gibt es auch ein Wiedersehen der Gläubigen und Seligen beim Herrn? Natürlich wird der Paulus seine Thessalonicher erkennen, an denen er gearbeitet hat. Ihr werdet mir zum Ruhm und zur Zierde sein, da wird an jenem Tag erscheinen die Ernte der Saat, die ich ausgesät habe. Ähnlich drückt er sich auch den Korinthern gegenüber aus. Der Theologe Karl Barth, dieser berühmte Dogmatiker, der wurde mal gefragt, Herr Professor, werden wir unsere Lieben drüben wiedersehen? Und dann hat er eine Antwort gegeben, die hat auch den Johannes Rau sehr beeindruckt, sodass der Johannes Rau ist bekanntlich unser Bundespräsident, dessen Vater ich gut kannte, der hat mit Karl Geyer zusammen das Wort verkündigt. Und den Johannes habe ich da auch gesehen. Also jedenfalls zitiert er zweimal in seinen Büchern diese Frage an den Karl Barth. Herr Professor, werden wir unsere Lieben drüben wiedersehen? Ja, aber die anderen auch. Aha, das ist typisch für Karl Barth. Ich will damit nicht den Karl Barth hochloben. Der hat sicher auch Fehler gemacht als Theologe. Er hat unendlich viel geschrieben und wenn man so viel schreibt, dann bleiben auch die Fehler nicht aus. Aber das ist jetzt nicht mein Thema. Ich finde die Antwort schon gut. Karl Barth wollte damit zum Ausdruck bringen, wenn du meinst, du kommst da so in einen Privathimmel der Seligen und alle anderen gehen dich nichts an, dann liegst du falsch. Und das kann ich nur unterstreichen. Karl Barth wollte damit sagen, es geht auch um die anderen, es geht auch um die anderen, wo du vielleicht denkst, den möchte ich nie mehr wiedersehen. Doch, den siehst du vielleicht auch und dann klärt sich vielleicht manches oder du hast noch einen Dienst an ihm zu tun. So viel zu Kapitel 2, dann haben wir in 1. Thessalonicher 3 die Verse 12 und 13. Euch aber lasse der Herr zunehmen und überfließen in der Liebe zueinander und zu allen, wie auch wir sie euch gegenüber erweisen, um eure Herzen zu stärken, dass sie untadelig seien in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft Parousia unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Wen meint er mit allen seinen Heiligen? Es können auch Engel damit gemeint sein, aber dann würde ich fast meinen, er hätte geschrieben mit allen heiligen Engeln. Wenn er nur die Heiligen nennt, das kann ja die Gemeinde sein. Es gibt ein Kommen des Herrn zu den Seinen und ein Kommen des Herrn mit den Seinen. Im nächsten Kapitel 4 spricht er von dem Kommen des Herrn zu den Seinen. Hier macht er einen kühnen Sprung, aber solche Sprünge haben wir bei Paulus öfter. Das ist gar nicht selten. Es gibt auch eine Parousie des Herrn Jesu mit seinen Heiligen. Zum Beispiel schreibt der gleiche Paulus in Kolosser 3, Vers 4. Kolosser 3, Vers 4. Da heißt es nämlich, wenn der Christus, ich lese mal noch den dritten Vers dazu, Kolosser 3, Vers 3 und 4. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus euer Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr zusammen mit ihm in Herrlichkeit geoffenbart werden. Die gläubige Gemeinde wird zusammen mit ihm in Herrlichkeit geoffenbart. Davon spricht auch Offenbarung 17, Vers 14. Wenn der Herr kommt als Richter, dann bringt er die Seinen schon mit. Dieser letzte Krieg, diese letzte Schlacht des Antichristen, aber es kommt gar nicht zu einer Schlacht, die werden einfach gepackt und ergriffen, wie Verbrecher von der Polizei gepackt werden. Das finden wir in Offenbarung 17 und auch Kapitel 19 ähnlich. 17, Vers 14, diese werden mit dem Lamm Krieg führen. Ja, die Waffentechnik wird ja immer besser, die Waffentechnik wird immer globaler, die wird immer himmlischer, könnte man fast sagen, himmelstürmender, sodass sich die Menschheit des Endes letztlich gar noch der Verblendung hingibt, man könnte gegen den wiederkommenden Christus etwas ausrichten mit seinen Waffen. Herr Präsident, wir haben hier etwas Ausgezeichnetes, wird die amerikanische Rüstungslobby dem dann amtierenden Präsidenten sagen. 17, Vers 14 in der Offenbarung. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen. Das heißt, sie werden es versuchen. Es gibt keinen echten Krieg zwischen Schöpfer und Geschöpf. Doch das Lamm wird sie besiegen, denn es ist Herr der Herren und König der Könige und sein Gefolge bilden Berufene und Auserwählte und Treue. Aber die Gemeinde wird ja auch genannt, die Heiligen, die Berufenen, die Auserwählten, die Gläubigen, die Treuen, die Heiligen. Sie kommen dann schon mit. 1. Thessalonicher 4. Das ist dann der bekannte Abschnitt über die Entrückung. Ich habe darüber schon öfter gesprochen, auch hier, vielen von uns ist der Abschnitt bekannt. Kleines Einmaleins der Hoffnung der Gemeinde. Die Hoffnung der Gemeinde finden wir nicht in Matthäus 24. Das Kapitel der Endzeitrede Jesu hat es mit Israel zu tun. Matthäus 24, Sie wissen wohl, was da ungefähr steht. Matthäus 24 betrifft Israel. Damit sage ich nicht, das ginge uns nichts an. Das betrifft Israel und die Völkerwelt. Kriege, Kriegsgeschrei, Erdbeben, Seuchen hier und da. Das geht uns sehr wohl was an. Die ganze Schrift geht uns an. Sagen Sie nur nie, fallen Sie nie auf Leute rein, die Ihnen beibringen wollen, das da in der Bibel geht uns nichts an. Und das ist auch nicht für uns. Es mag ja sein, und oft ist es natürlich so, dass es nicht an unsere Adresse ging. Die 5 Bücher Mose sind doch nicht für die Leibesglieder verfasst, aber wer wollte deshalb sagen, es geht uns nichts an? Die ganze Schrift geht uns an. Alle Schrift ist uns gegeben. Das sagt gerade Paulus. Das sagt gerade Paulus. Nicht der ist ein guter Paulus-Schüler, der sagt, ich lese nur nach Paulus, sondern der ist ein guter Paulus-Schüler, der sich von seinem Lehrer sagen lässt, bitte die ganze Schrift. Und auf dem Hintergrund der ganzen Schrift werdet ihr meine Botschaft in ihrer Besonderheit am besten verstehen können. Aber nicht, wenn ihr alles andere weglasst. Wenn aber Brüder besonders sich bei Paulus wohlfühlen und ich kannte und kenne solche Brüder, die immer wieder auf Paulus Texte, nun ja, warum? Ich bin ja auch manchmal einer, der gerne die Rosinen aus dem Kuchen pickt und der sagt, das Allerbeste ist für uns gerade gut genug, also nehmen wir doch den, der die Vollendungswahrheiten bringt. Ja, die sind schon für die gläubige Gemeinde des Leibes von besonderer Wichtigkeit. Also, ich lese noch einmal. Vielleicht sind ja auch solche in unserer Mitte, denen das noch nicht so sehr bekannt ist. Jeder ist ja mal im Bibellesen ein Anfänger und jeder ist im Glauben ein Anfänger. Wenn solche da sind, herzlich gegrüßt. Wir wollen solche Leute nie und nimmer verachten. Jeder war ein Anfänger, ob du Auto fährst oder sonst was machst. Jeder ist erst ein Anfänger, auch in der Bibelkenntnis. 1. Thessalonicher 4 von Vers 13 an, da waren also in der Thessalonicher Gemeinde etliche Geschwister gestorben. Und die Thessalonicher lebten in einer lebendigen Naherwartung, der Herr kommt bald. Und dann waren sie doch erschrocken, dass da Leute gestorben sind. Und sie wandten sich an Paulus. Sag mal, Paulus, hast du nicht gesagt, der Herr kommt bald, was ist nun mit den Verstorbenen? Haben die einen Nachteil? Nein, die haben keinen Nachteil. Das ist der Sinn dieses Abschnitts. Wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr in Unkenntnis seid über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Damit ihr nicht traurig seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Wenn ich am Friedhof stehe, dann denke ich oft an dieses Wort, ich muss hier nicht stehen wie andere, ich habe eine lebendige Hoffnung. Herr, lass es bald soweit sein, dass sich hier was tut. Denn so gewiss wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, ebenso gewiss wird Gott auch die durch Jesus Entschlafenen mit ihm führen. Er beginnt wieder mit den beiden Grundpfeilern, die ich gestern Abend nannte, Kreuz und Auferstehung. Das ist das Fundament für die Gemeinde und überhaupt für alle Prophetie. Und ich habe gestern Abend gesagt, wenn man die Auferstehung Jesu nicht glauben kann, dann ist das nicht eine Bagatellsache, nur ja, du siehst es eben halt anders als ich, du bist mein lieber Bruder. Nein, in dem Moment ist einer kein Bruder, keine Schwester, der nicht an die leibliche, wirkliche, von der Bibel bezeugte, leibhafte Auferstehung Jesu glaubte. Das vergeistigt irgendwie zum Märchen oder Mythos erklärt wie Bultmann. Das ist kein Bruder, das ist keine Schwester. Bitte, ich sage nicht, dass du dann schimpfen musst, dass du solche Leute verachtest, sondern dass wir sie herauslieben zu Jesus hin. Aber es ist kein Bruder, mag er Professorentitel haben oder Doktoren, so viel er will, das macht überhaupt nichts aus. Wer nicht an den auferstandenen Herrn glaubt, wer nicht einen lebendigen Herrn heute hat, ja, wenn Jesus nicht auferstanden ist, fällt das ganze prophetische Wort hin, kann's alles durchstreichen. Das ganze Buch der Offenbarung, das Lamm, das die Siegel bricht, die kommenden Ereignisse, kann's alles durchstreichen, Papierkorb. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, ist die ganze Prophetie für den Papierkorb. Das muss man sich einmal schonungslos hart klar machen. So wie Paulus in 1. Korinther 15 an diesem Punkt ganz messerscharfe Folgerungen ausspricht. Deshalb ist dieser Punkt Voraussetzung für alles Weitere. Wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wenn wir das nicht glauben, sagt Paulus, brauche ich jetzt gar nicht weiterreden. Das ist die Grundlage. Es ist aber ein Geschenk, es ist aber eine Gnade, wenn der Herr uns das Herz öffnen konnte für sein Wort. Und deshalb sage ich nochmal, die das nicht glauben können, haben wir nicht zu verachten, zu bedauern, ihnen zu helfen, aber nicht zu verachten und zu beschimpfen. Nur finde ich es dann schon etwas traurig, wenn einer, der das nicht glauben kann, dann noch meint, Professor der Theologie sein zu dürfen. Da sollte er doch lieber Schornsteinfeger oder was anderes werden, aber bitte nicht Professor der Theologie. Er kann ja Professor werden der Physik oder was weiß ich, Philosophie, Psychologie. Aber mit Theologie hat das nichts zu tun. So gewiss wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, ebenso gewiss wird Gott auch die durch Jesus Entschlafenen mit ihm führen. Durch Jesus Entschlafen, das hat Bruder Karl Geyer so tief innerlich berührt, dass er ein Gedicht darüber mal geschrieben hat. Das ist als Postkarte seinerzeit im Paulus Verlag erschienen, deshalb weiß ich das noch, vor 30, 40 Jahren mal dort erschienen. Die durch Jesum Entschlafenen. In dem Gedicht brachte Karl Geyer zum Ausdruck, ich entschlafe nicht durch den Tod. Nicht eine dunkle Macht holt mich ab. Sogar ein Engel wäre zu wenig. Er selbst. Ich habe es mit ihm zu tun. Der lebt in mir und ich in ihm. Die durch Jesus Entschlafenen mit ihm führen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Was jetzt kommt, ist also Herrenwort. Wir finden bei Paulus schon besondere Dinge, die wir anderswo nicht finden, etwa die Lehre vom Leib oder die Lehre von der Entrückung. Dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Paulus hat über das hinaus, was die vier Evangelien bieten, hat er besondere Aufschlüsse vom Herrn bekommen, die er auch Geheimnisse nennt. Epheser 3, Kolosser 1, Römer 16 spricht er von den Geheimnissen, die verschlossen, versiegelt waren. Verschwiegen, Äonen lang, und nun darf ich das ans Licht bringen, sagt Paulus. Er will damit nicht sich wichtig machen, sondern er hat diesen Auftrag, er muss das ans Licht stellen. Dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Nun kommt dieses Herrenwort. Wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Parousie-Ankunft des Herrn, werden den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen. Die Entschlafenen sind also nicht benachteiligt. Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Befehlsruf, einer Erzengelstimme und einer Gottesposaune vom Himmel herabsteigen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, gleichzeitig mit ihnen zusammen entrückt werden, weggerissen werden, in Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft, und so werden wir alle Zeit mit dem Herrn zusammen sein. So ermuntert und tröstet einander mit diesen Worten. Thema der jetzt laufenden prophetischen Woche ist das ja. Das ist ein Herrenwort. Ja, höre ich die Spötter und Bibelkritiker rufen, da habt ihr's ja mal wieder, typischer Irrtum der Naherwartung. Der Paulus meinte, er ist bei den Lebenden und er war es eben nicht, da hat er sich eben geirrt. Und das können wir dann getrost verschieben auf den Sankt-Nimmerleins-Tag, sagen die Spötter. Heinrich Langenberg, der Bibelausleger, hat einmal darauf hingewiesen, dass Paulus sich hier geistlich in einer Solidarität befindet mit den Lebenden, so wie er an anderen Stellen sich in einer Solidarität befindet mit den schon Verstorbenen. Derselbe Paulus, der sich hier zu den Lebenden rechnet, wir bleiben übrig. Derselbe Paulus sagt an anderen Stellen, wir werden auferweckt werden. Ist uns das schon mal aufgefallen? Das steht nämlich in 1. Korinther 6, Vers 14. Und dieser Hinweis von Langenberg war mir schon sehr wichtig. Gott aber hat den Herrn auferweckt und so wird er auch uns auferwecken durch seine Kraft. Wertvolle Anmerkung von Schumacher. Gott aber hat den Herrn auferweckt und so wird er auch uns auferwecken durch seine Kraft. Hier ist er in einer Solidarität mit denen, die gestorben sind und auferweckt werden. Und ebenso in 2. Korinther 4, Vers 14. 2. Korinther 4, Vers 14. Wo es heißt, dabei wissen wir, der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird auch uns mit Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich hinstellen. Paulus ist also in einer geistlichen Solidarität. Er redet hier als Prophet. Es gibt einmal die, die lebend übrig bleiben und überkleidet werden. Und Paulus sagt in 2. Korinther 5, das wäre mir viel lieber, dieses überkleidet werden als entkleidet zu werden, als erst sterben zu müssen und dann aufzustehen. Und ich habe das schon öfter gesagt, je weiter die Zeit voranschreitet, umso mehr Chancen haben wir, zu denen zu gehören, die lebend übrig bleiben. Nur soll sich bitte keiner darauf versteifen, wie das schon manche getan haben. Ich werde nicht sterben. Wir wollen doch bitte nicht so sein wie der neuapostolische Stammapostel und andere, die da mit ihren Irrtümern herummachten, ich werde die Herde des Herrn nach Hause führen. Sondern wir wollen das getrost dem Herrn überlassen. Paulus sagt uns hier, es macht keinen großen Unterschied. Bei der Entrückung sind wir wieder zusammen. Die Gestorbenen und die lebend übrig bleiben. Es macht keinen so großen Unterschied. Also geben wir uns doch bitte getrost in die Hände des Herrn. Es kommt der Moment. Und wenn ich in Bad Liebenzell zum Beispiel über den Waldfriedhof gehe, wo so viele, viele, über 100 Diakonissen begraben sind, jeder mit dem gleichen Grabstein und Bibelspruch, da studiere ich dann so die Bibelsprüche und denke, der ist aber besonders schön. Da muss ich vielleicht mal die Blumen begießen, wenn es heiß ist. Da habe ich schon mal gemacht, ja. Und da ist auch ein Prediger Kretschmer, der mich seinerzeit nach Nürnberg eingeladen hat. Der hat auch ein bisschen Wasser für die Blumen gekriegt. Und dann sehe ich da die zuletzt verstorbenen Diakonissen. Die wurde 91, die wurde 99, die wurde 92. Das sind ja die mit 80 Jahren gestorben, fast die Ausnahme. Wir haben eine steigende Lebenserwartung. Einerseits schön, andererseits Probleme der Rentenkassen. Aber zurück, es kommt der Moment, wo der Herr die Toten in Christo zuerst auferstehen lässt. Sie müssen nicht warten bis zur allgemeinen Auferstehung der Toten. Es gibt aber noch mehr wie zwei Totenauferstehungen, aber darüber zu reden würde den Rahmen sprengen. Die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, gleichzeitig mit ihnen zusammen entrückt. Harpazo ist ein ziemlich gewalttätiges Wort, das auch gebraucht wird von dem Wolf, der reißt und raubt, als würde der Herr Jesus etwas rauben, was ihm ja sowieso gehört. Seine Glieder, seine Gemeinde, ehe denn der Antichrist sich voll durchsetzen kann auf Erden, so möchte ich das einmal verstehen. Und wir werden alle Zeit mit dem Herrn zusammen sein, um dann die Aufgaben zu erfüllen, die der Herr seiner Gemeinde gegeben hat, teilzuhaben an seinen messianischen Aufgaben in alle Äonen hinein, bis das Gott ist, alles in allen. Letzte Stelle, wir kommen an 1. Thessalonicher 5. Ich habe gesagt, in jedem Kapitel dieses Briefes haben wir die lebendige Hoffnung. Dabei wird in Kapitel 2, 3, 4, 5 das Wort Parousia verwendet. 1. Thessalonicher 5, 23, 24. Er selbst aber der Gott des Friedens, Elohe HaShalom, heißt das ins Hebräische rückübersetzt, Elohim und Shalom. Er selbst aber der Gott des Friedens heilige euch ganz und gar, und es möge ganz unverletzt euer Geist und die Seele und der Leib bewahrt werden, um untadelig zu sein bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Aus dem ersten Thessalonicher Brief kann man unter anderem lernen, auch aus Kapitel 4 geht es sehr deutlich hervor, Hoffnung und Heiligung gehören zusammen. Heiligung geschieht im Blick auf die Hoffnung. Ich stelle immer wieder fest, dass heute so wenig über Heiligung gepredigt wird. Oder ist es in den Kirchen, wo Sie herkommen, anders? Ich finde so wenig ernste, tiefgründige Heiligungspredigt. Ich meine damit wahrlich nicht eine gesetzliche Heiligungspredigt. Du musst, du sollst noch heiliger werden und das noch lassen und jenes noch lassen und wehe, wehe. Das meine ich nicht, sondern biblische Heiligungspredigt auf dem Boden der Gnade. Heiligung ist ein Geschenk. Er selbst ist uns gemacht zur Heiligung. So wie heute die Bußpredigt weithin fehlt, so wie heute klare Evangelisation weithin Mangelware ist, so fehlt heute auch weithin die Heiligungspredigt und die biblische Lehre und Prophetie fehlt auch weithin. Nun gut, deswegen kommen Sie ja auf die Langensteinbacher Höhe, um das, was sonst mangelt, hier ausgefüllt zu bekommen, würde Paulus sich vielleicht ausdrücken. 1. Thessalonicher 5, auch hier haben wir den Zusammenhang, Hoffnung und Heiligung, 23 und 24. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch ganz und gar. Und es möge ganz unverletzt Geist, Seele, Leib bewahrt werden. Und dann kommt sofort wieder der Ausblick auf die Hoffnung. Das alles, die gegenwärtige Heiligung, geschieht nicht ohne Blick auf die Ankunft des Herrn. Und bei der Ankunft des Herrn Jesus Christus untadelig zu sein. Geist, Seele, Leib untadelig bewahrter. Mache ich doch mal zunächst ein Fragezeichen. Lieber Paulus, wie meinst du denn das? Ich habe mir da den Kopf angestoßen, ich bin nicht mehr untadelig bewahrt im Leibe nach. Wenn da ein Blumenkügel zu niedrig hängt, ein Blumenkübel, und ich schaue nicht und passe nicht auf, dann ist es schon passiert. Ja, also untadelig, keiner kommt ganz untadelig ohne Schäden hier durch. Und es kann ja sogar passieren, dass der Leib stirbt. Paulus, wie meinst du das? Unverletzt? Ja, was sagt die Anmerkung? Unverletzt, das kann auch heißen unversehrt, vollkommen ohne Schaden, soll unser Leib und Seele und Geist bewahrt werden auf jenen Tag hin ohne Schaden. Paulus, wie meinst du das? Ich denke, er meint unbeschadet von Sünde. Denn dass äußerlich Dinge an uns herankommen, Anfechtungen, Verwundungen uns der Feind zufügt, das ist an der Tagesordnung oder nicht. Selbst Rentner werden nicht verschont von Anfechtungen, Nöten, Verwundungen, die der Feind ihnen beibringt oder beizubringen sucht, unversehrt. Aber nicht, dass die Sünde uns beherrscht, dass wir auf dem Gebiet immer mehr ohne Tadel werden, um dann, wenn er da ist, voll untadelig zu sein in seiner Gegenwart bei der Parousia unseres Herrn Jesus Christus. Gut, dass Paulus hinzufügt, Vers 24, treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Das ist ja immer die Betonung des Paulus, er macht es, aber wir müssen dabei sein. Wir können blockieren, das können wir. Bitte blockieren wir sein Wirken nicht, sondern öffnen wir uns seinem Wirken. Treu ist er. Er macht die Heiligung und du brauchst dabei gar nichts weiter tun, als ihn wirken lassen. Als ihn wirken lassen, als in der Verbindung mit ihm zu bleiben. Er selbst, der Gott des Friedens, er bewirkt Reinigung und Heiligung und er schenkt uns dabei auch das nötige Mitwirken. Das ist nicht aus, sondern eingeschlossen. Der Herr segne auch dieses sein Wort an uns allen. Wir wollen beten. Wir danken dir, Vater, für dein Wort und wir danken dir für die lebendige Hoffnung in Christus Jesus, die wir haben dürfen. Und wir wurden auch hingewiesen auf den Zusammenhang zwischen Hoffnung und Heiligung. Bewahre uns vor jeder verkrampften, gesetzlichen, eigenmächtigen Heiligung. Aber schenke die wahre Heiligung, dass wir uns dir überlassen, um in dir und mit dir zu leben und so die Sünde, das Böse zu meiden. Ja, Herr, du beginnst bei uns im Geiste und machst weiter mit Seele und Leib. Wirke an uns allen, deiner heilenden Heilandskräfte, vielleicht auch zu einer körperlichen Hilfe, wollest du uns neu schenken, indem wir in dir bleiben. Aber du hast als erstes den Geist genannt, dass unser Geist dir ganz innig verbunden sei, dann auch Seele und Leib durchströmt werden von dir. Sei du unsere Heiligung, und du bist es ja, und du bist unsere lebendige Hoffnung, Herr Jesus Christus. So habe Dank auch für dieses Wort. Lass es mit uns gehen. Amen. Amen.